Heute sprechen wir über Kongressfrauen in Pink und die Angst, ins Militär eingezogen zu werden.
Ach, Julian, es wird richtig warm gerade wieder. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut, danke. Apropos Wetter, ich habe gestern einen Spruch auf Threads gelesen, dieser bodenlosen App von Instagram. Mhm. Da hieß es, es ist jetzt wieder die, wenn die Sonne weg ist, wird es ganz schön Frischzeit. Also tagsüber warm und abends zieht's wie Hechtsuppe.
Ja, voll. Und vor allem sind Pollen auch schon wieder unterwegs. Mhm. Weshalb ich mich auch jetzt schon entschuldige, falls ich ein bisschen nasal klinge.
Ja.
Ich finde trotzdem schön, wie alles blüht. Aber wenn ich gerade so durch die Straßen laufe, fühlt sich in mir irgendwie so paradox an. Weil auf der einen Seite hat man so dieses gewohnte Frühlingserwachen und auf der anderen Seite merken wir ja alle irgendwie, dass sich gerade in kurzer Zeit richtig viel verändert. Also diese großen Fragen wie Sicherheit, Verteidigung, NATO, Russland, Trump. Während wir hier gerade aufnehmen, treffen sich ja auch gerade die EU-Staatschefs zu einem Sondergipfel, um über 800 Milliarden Euro für die Aufrüstung von Europa zu diskutieren.
Ja, und im Zuge von Aufrüstung wird ja auch ganz stark die Wehrpflicht diskutiert. Also wir, vor allem die Union macht sich dafür stark. Und weißt du, Imke, für mich ist das diese Zeitenwende, also alles, was jetzt in letzter Zeit so abgeht, das spüre ich auch in meiner Biografie, denn ich war der erste Jahrgang, bei dem die Wehrpflicht ausgesetzt wurde und das war 2011. Das ist erst 14 Jahre her und ja, damals schienen wir so sicher irgendwie.
Ja, ist echt krass. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass Bundeswehr, außer aus den Geschichten meines Vaters, jemals irgendwie ein Thema für mich gewesen ist in meinem Aufwachsen. Aber spürst du jetzt für dich, dass sich was verändert?
Das ist eine gute Frage. Ich verdränge das oft. Gerade wenn ich mir jetzt so den ersten Frühlingsaperol in der Sonne gönne, aber eigentlich ist das schon ziemlich finster. Imke, jetzt mal eine ehrliche Frage. Würdest du Deutschland im Krieg verteidigen?
Ich weiß, worauf das anspielt. Also das ist ja schon gerade eine große Debatte, auch auf Social Media. Und ich höre die Frage viel und sehe vor allem in den Antworten viel Widerstand von jungen Menschen, also von jungen Menschen, die auch noch jünger sind als wir. Viele sehen nicht ein, dass sie für die Fehler von älteren Generationen in den Krieg ziehen sollen. Aber zurück zu mir, ich will mich da gar nicht rausreden. Ich habe, glaube ich, gemessen an der generellen Stimmung eine sehr andere Meinung. Ich glaube jetzt nicht, dass ich der nützlichste Mensch wäre, wenn ich da irgendwo an der Front stehen würde. Und ich finde die Vorstellung von Krieg unerträglich. Aber wenn ich mich in ein ganz existenzielles Szenario reindenke, dann wäre meine Antwort, glaube ich, ja, dass ich in den Krieg gehen würde.
Krass. Was macht dich da so sicher?
Ich glaube, eine Aussicht hat mich irgendwie in den letzten Monaten nochmal viel drüber nachdenken lassen. Ich habe einen Freund, der aufgrund seiner Arbeit viel mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt ist. Und der hat mir von einem Gefühl erzählt, der sogenannten Kaskade des schlechten Gewissens. Hast du davon schon mal gehört?
Nee, aber zieht mich schon extrem rein. Also hört sich sehr interessant an. Erzähl mal.
Da geht's darum, dass diejenigen Menschen, die an der Front sind, ein schlechtes Gewissen haben, weil sie Leute zurücklassen und im Krieg wahrscheinlich Menschen töten werden. Mhm. Dann gibt's noch die Leute, die sich für kriegsunfähig erklären lassen oder es tatsächlich sind, die zu Hause sitzen und ein schlechtes Gewissen haben, weil sie nichts tun können und ihre Leute im Stich lassen. Und dann gibt's noch die Leute, die desertiert sind und jetzt irgendwo auf Bali rumhängen oder irgendwo anders und nicht mehr in ihr Land zurück können, die auch ein schlechtes Gewissen haben, weil sie nichts tun können und wissen, dass sie ihre Leute im Stich gelassen haben. Und aus diesen Wahlmöglichkeiten sehe ich mich irgendwie immer eher in der aktiven Rolle, in der etwas zu unternehmen, anstatt zu sitzen.
Also ich muss sagen, deine Position überrascht mich schon sehr, ohne dass ich jetzt sagen will, dass ich sie falsch finde.
Ja, verstehe ich. Und ich überrasche mich ehrlich gesagt auch selbst damit, weil ich auch jahrelang mir solche Worte gar nicht hätte vorstellen können, dass ich das mal so sehen würde. Und ich habe mir versucht zu erklären, warum ich in der Diskussion gerade vermutlich erstmal so hart klinge. Und ich bin auf ein Konzept gestoßen, das mir das ganz gut erklärt hat.
Jetzt bin ich gespannt. Wird es jetzt psychologisch, oder?
Ja, es wird psychologisch. Es geht um das Phänomen Normalcy Bias. Das beschreibt unser tiefes menschliches Streben nach Normalität. Und das ist auch dafür verantwortlich, dass wir selbst in großen Krisen und Veränderungen, die so in der Menschheit passieren, in unseren normalen Alltag zurückkommen können und weiterhin funktionieren. Das schützt uns in ganz vielen Fällen, aber es lähmt uns halt auch gleichzeitig, wenn es darum geht, rechtzeitig auf drohende Veränderungen und Katastrophen zu reagieren.
Klimawandel wäre jetzt wahrscheinlich so ein erstes Beispiel, was mir in den Kopf kommt, ne?
Ja, voll. Oder jetzt auch wir, dass wir über die Oscarverleihung sprechen können, so ganz entspannt, während Trump dabei ist, die Demokratie zu untergraben und eigentlich viel verändert. Studien zufolge reagieren etwa 80% von uns Menschen mit so einem Normalitätsbias auf drohende Veränderungen. Und ich glaube, das erklärt so ein bisschen meinen aktuellen Wunsch nach so einer krassen Klarheit und so einem Realitätseinbruch, weil wir spüren ja alle diffus, dass sich irgendwas verändert. Egal wohin ich komme, egal in welchen apolitischen Raum, wir merken, dass die Welt nicht mehr so funktioniert, wie wir sie in unserem Aufwachsen irgendwie kennengelernt haben. Aber wir versuchen es zu unterdrücken. Und je länger wir diese harte Realität vermeiden, glaube ich, also dass wir in Krisenzeiten leben, desto härter wird es uns irgendwann treffen. Und deshalb denke ich, wir hätten die Wehrpflicht eigentlich schon viel früher wieder einführen müssen, um diesen Spirit so wieder aufzuleben.
Okay.
Und nochmal, ich wäre liebend gern Pazifistin, aber in einer Welt, in der wir eben Aggressoren wie Putin haben, müssen wir etwas dagegen halten, weil wir sonst unsere Freiheit und unsere guten demokratischen Werte nicht verteidigen können.
Also mit ein paar Argumenten hast du mich auf jeden Fall gehabt und ich muss sagen, ich bin extrem hin und her gerissen. Einerseits sehe ich natürlich diesen privilegierten Anteil meines Gehirns, der für diese Verweigerungshaltung sorgt. Ne? Also ich bin gerade nicht in konkreter Gefahr, ich werde gerade nicht angegriffen, Leib und Seele von mir sind gerade nicht bedroht. Da lässt sich natürlich leichter sagen, Krieg ist scheiße. Ne?
Ja, würdest du denn für Deutschland kämpfen? Also hättest du dich damals zum Beispiel den Wehrdienst verweigert?
Ja, ich hätte verweigert. Aber es waren auch andere Zeiten, ne? Das, diese ganze Militärnummer, das wirkte so gestrig und hat damals auch überhaupt nicht zur Zeit gepasst, die doch dann eher friedlich war und so auf Appeasement gesetzt hat. Ich war auch zur Musterung tatsächlich. Ich weiß gar nicht mal, ob ich durchgekommen bin. Ja, ich bin durchgekommen, aber so V2 oder so. Das hieß also, ich war in der zweiten Stufe, wurde ich dann eingeteilt, so nicht 100%. Kein Elitesoldat, aber noch, um irgendwie mitmachen zu dürfen. Aber ich war auch mal für eine Reportage dann so in ein, zwei Kasernen und das Interieur und das ganze Hierarchische und so, das hat damals überhaupt gar nicht zum Zeitgeist gepasst, ne?
Ja.
Der eher so auf Freiheit, Spaß, Individualität gesetzt hat. Und jetzt, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich möchte nicht mein Leben lassen für sowas Abstraktes wie Nationalstaat. Und ich möchte auch nicht, dass es wer anders tun muss. Also mir tun zum Beispiel auch die 18-jährigen russischen Soldaten leid, die als Kanonenfutter von den imperialistischen Ideen Putins eingesetzt werden.
Total.
Und also um nochmal auf den Nationalstaat zurückzukommen. Also ich hätte wohl meine Probleme für den Frieden zu kämpfen, wenn der gar nicht so klar ist, damit erreicht zu werden. Also wenn ich jetzt irgendwo ins Baltikum abgesetzt werde und da soll ich für den Frieden Europas kämpfen und es ist gar nicht so deutlich, ob das wirklich auch dadurch gelingt, hätte ich meine Probleme dafür mal leben zu lassen. Wenn jetzt aber meine Familie, meine Freunde in existenzieller Gefahr sind, bedroht werden, dann könnte es schon sein, dass ich mir vorstellen kann, da auch zu kämpfen und die zu verteidigen. Und ehrlich gesagt finde ich es aber auch ganz schwer, das auch nicht zu beurteilen.
Ich glaube, wir können das auch vielleicht gar nicht, weil wir eben gar nicht in so einer Lage stecken, in der so existenzielle Gefühle überhaupt hochkommen können.
Ja, genau, ist, glaube ich, ganz schwer, sich überhaupt das vorzustellen. Aber ich habe noch mal ein, zwei Freunde gefragt, so, was würdet ihr machen? Ne? Würdet ihr für Deutschland kämpfen? Der eine meinte so, er möchte keinen Mord begehen. Deshalb würde er, falls Deutschland besetzt wird, was er natürlich nicht will, sich irgendwelchen Partisanen anschließen und Brücken sprengen oder so, ne? Und dann so eher Arbeit im Hintergrund machen.
Ja, das sind irgendwie, glaube ich, auch Gefühle, die viele junge Menschen gerade teilen. Also gerade dieses Argument, erstens, man möchte niemanden umbringen, ja klar, das ist sehr weit weg. Und dann dieses Argument, für wen gehe ich denn überhaupt in den Krieg? Und warum soll ich für ein Konstrukt wie einen Staat in den Krieg ziehen? Ich glaube, das beschäftigt tatsächlich nicht nur dich, sondern viele Leute, so wie ich es jetzt auf jeden Fall ein bisschen in der Debatte mitbekommen habe.
Ja, es ist spannend. Also warten wir mal die politischen Entwicklungen ab. Also die Union ist ja für eine schnelle Wehrpflichteinführung, die SPD im Grunde auch, aber so eine Art Leitversion. Und Merz sagte ja bereits vor der Wahl, also an die junge Generation gerichtet, Sätze wie, wir können und dürfen von euch auch etwas erwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass einige junge Leute das anders sehen.
Ja.
Dass sie andersrum auch sehr viel mehr erwarten.
Ja, das glaube ich auch. Vor allem, weil ich mir vorstellen kann, dass viele junge Menschen gerade auch immer noch das Gefühl haben, sie haben ja schon super viel Entbehrungen hinnehmen müssen durch die Corona-Pandemie und durch den Krieg, der kam und die wirtschaftlichen Einbußen und so weiter und so fort. Ja. Also die fühlen sich ja schon gebeutelt irgendwie und nicht fair behandelt. Von daher ist es halt wieder eine Sache, die obendrauf kommt. Vielleicht noch eine relativierende Sache zum Schluss. Boris Pistorius, der Verteidigungsminister der Ampel, also ich wollte sagen gerade noch Verteidigungsminister, der kennt die Bundeswehr ja nun doch ganz gut. Und der hat gestern nochmal auf die Vorstöße von der CDU, das jetzt möglichst schnell mit der Wehrpflicht durchzubekommen, darauf hingewiesen, dass das so schnell vielleicht gar nicht gehen kann, weil wir gar nicht genug Infrastruktur haben. Also gar nicht genug Kasernen, Ausbilder oder auch einfach so Gerätschaften, um sofort so einen ganzen Jahrgang junger Leute einziehen zu können. Also dementsprechend, vielleicht wird es dann doch irgendwie an praktischen Umsetzungsfragen noch ein bisschen scheitern und wir kriegen doch eher so eine Art Freiwilligenmodell oder Light-Version. Let's see.
Imke, kommen wir zu einem anderen Thema, auch eine Art Verteidigungsfall, wenn man so will, der aber ziemlich fehlgeschlagen ist.
Also worum geht's? Während Trumps erster Rede im Kongress haben sich weibliche demokratische Abgeordnete alle zusammen dazu verabredet, in pinken Anzügen im Kongress zu erscheinen.
Ja, die haben sich ansonsten ja eigentlich ziemlich ruhig verhalten, ne? Kann man schon sagen. Jetzt mal aus Modejournalismus-Sicht, ne? Was hat das mit der Farbe Pink auf sich? Was bedeutet sie? Ich weiß, dass es so eine Art, ja, feministische Farbe sein soll.
Ja, Pink ist eine Farbe, die für feministische Belange eingesetzt wird, weil sie eben aus diesem kompletten Gegenteil kommt, also aus dieser Barbie-Weiblichkeit, wurde sie dann irgendwann einfach fürs Gegenteil vor den Karren gespannt. Und in Bezug auf Trump gab es auch schon mal einen pinken Protest, möchte ich sagen.
Ja.
In seiner ersten Amtszeit gab es so einen riesigen Frauenmarsch in Washington und da wurden pinke Strickmützen zum Symbol für Solidarität und Frauenrechte. Und deswegen ist das jetzt auch in Bezug auf die Frauen in den pinken Anzügen vielleicht darauf zurückzuführen.
Ja, das Ziel von solchen Protestformen ist ja immer, dass es irgendwie ikonisch wird oder so, ne? Dass sich daraus irgendwie so ein Momentum entspinnt, was ja auch so popkulturell trägt. Bei dieser Aktion hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es so gelungen ist. Es liegt auch daran, weil das irgendwie so ein bisschen, die sahen ein bisschen aus wie so Brautjungfern, die ihre Farben aufeinander abgestimmt haben.
Ja, mir geht's komplett genauso. Vielleicht bevor wir zur Kritik kommen, noch eine Sache, denn bei demokratischen Abgeordneten hat es tatsächlich so ein bisschen Tradition, Botschaften über Outfits zu senden und über Farben zu senden. 2017 trugen beispielsweise auch demokratische Frauen im Repräsentantenhaus, also damals bei Trumps erster Rede vor dem Kongress, weiß als Protestfarbe mit Anspielung auf die Suffragettes, die ja für das Frauenwahlrecht protestiert hatten damals. Und auch Hillary Clinton und Kamala Harris sind auf diesen Zug aufgesprungen und haben dann weiß zum Beispiel lange als Symbolik benutzt. Also das ist schon was Tradition hat.
Wenn wir jetzt nochmal trotzdem zur Kritik zurückkommen, ich habe schon das Gefühl, diese ganze Aktion ist schon ein bisschen platt und erschöpft sich auch so im Symbolischen, also sich da hinzusetzen, still und heimlich. Klar, es muss jetzt nicht so gleich wie im serbischen Parlament sein, wo die Rauchgranaten fliegen, aber im Angesicht dessen, was so gerade los ist politisch, finde ich das schon ein bisschen low, oder?
Ja, total. Mich hat's richtig wütend gemacht, das zu sehen. Es wirkt rückschrittlich. Es ist komplett leer. Es verändert gar nichts. Dabei kann Mode ja durchaus als Protest funktionieren.
100%.
Aber in der Politik halte ich es irgendwie eher für einen Rückschritt, wenn vor allem Frauen wieder für ihr Outfit bewertet werden. Was daran liegt, dass sie sonst ja auch gar nichts anderes zur Bewertungsgrundlage geliefert haben. Also sie haben ja nichts gesagt. Und einfach nur dann mit ihrem Outfit etwas zu symbolisieren in der Gruppe als Kollektiv, ich glaube nicht, dass das ein starkes politisches Zeichen setzt, ehrlich gesagt.
Das Internet ist sich auf jeden Fall auch einig, dass der Protest jetzt nicht so mega gelungen ist.
Die haben das ehrlich gesagt schon relativ krass auch abgestraft. Es gab eher so einen Shitstorm.
Ja, was haben die gesagt?
Naja, es hat eher darauf aufmerksam gemacht, dass eigentlich, wenn das Maximum an Rebellion ist, was die Demokraten gerade zu bieten haben, um die Demokratie zu verteidigen, dann ist das wirklich peinlich. Das war so eher das Statement, was so insgesamt kam.
Ja.
Und es gab dann halt auch noch so ein kleines Malheur irgendwie am Rande. Auch eine republikanische Abgeordnete kam in einem knallpinken Outfit, unabgesprochen.
Ja, das ist bitter.
Und sagte dann hinterher, das konnte das natürlich voll für sich nutzen, und sagte dann hinterher, also sie würde auf keinen Fall ihr weiblich-feminines Pink austauschen, nur weil die Demokraten das jetzt in den Dreck zögen. Und sie sah nun mal fairerweise damit viel individualistischer und stärker in dem Moment aus. Also war dann eher ein Punkt für sie an der Stelle.
Was ich aber auf jeden Fall zugeben muss, es ist nicht so einfach, darüber nachzudenken, in welcher Art und Weise man auf Trumps Tiraden und Politik reagieren soll. Ne? Also wurden ja auch schon unterschiedliche Stile und Strategien ausprobiert. Dann irgendwie das knallhart Gegenkeifen, dann das Lean-Back-Entspannte. Und keins scheint so richtig zu funktionieren. Und ich glaube, das muss ich noch erst so ein bisschen mal einruckeln, um den richtigen Stil zu finden. Ich würde sagen, wir schließen, um mal den Bogen zu spannen für unser erstes Thema in diesem Podcast, wieder mit einer Umfrage. Und zwar die Frage, angesichts der Bedrohungen, seid ihr für Wehrdienst oder dagegen? Ich würde sagen, genießt die ersten schönen Frühlingstage, bis es in ein paar Wochen richtig losgeht. Und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder.
Ja, und wenn ihr noch eine Minute länger Zeit habt, dann lasst uns gerne ein Abo da und eine Bewertung, falls ihr uns gern zuhört. Das hilft uns nämlich sehr.
Genau, wir wollen euch damit nicht langweilen oder drangsalieren, aber es ist trotzdem wichtig, damit wir mit besserem Gefühl weitermachen können. Genau. Ich würde sagen, schönen
dann
Tag
ab
euch.
Ab ins Wochenende und bis Dienstag.
Bis dann, tschüss.